wollen mit ihm reden, dem Erlöser Jesus Christus, du unser Herr und Erbarmer Jesus Christus. Wir wollen dir die Ehre geben, aber wir vermessen uns dabei. Wenn du dich nicht über uns arme Leute erbarmst und uns herausholst aus den Nichtigkeiten, die uns so beschäftigen und belasten, dass wir hineinkommen in die Atmosphäre deines Reiches. Und das gewähre uns in Gnaden. Amen. Ich will singen von der Gnade des Herrn, heißt es einmal in den Psalmen. Und die Teilnehmer am Bibelkurs werden eingeführt werden in den Epheserbrief, in dem die Gnade des Herrn Jesus Christus in besonderer Weise besungen wird. Epheser 1, zu Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem geliebten Jesus, in Jesus begnadet. Auf dass wir etwas würden zum Lob seiner herrlichen Gnade, seiner strahlenden, phänomenalen Gnade. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Aus Gnade mit Christus lebendig gemacht. Ein Loblied der Gnade des Herrn Jesus Christus. Und deshalb lassen Sie mich einstimmen in dieses Loblied der Gnade mit dem Schlussvers aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther 13, Vers 13, leicht zu merken, heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Seit Jugendtagen ist mir es vertraut, bei den Stunden der altpietischen Gemeinschaftsstunde, Monatsstunde, man singt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Aber ein klein wenig hat mich auch immer beschäftigt, ob denn das in der Reihenfolge richtig ist. Trinitarisch, Blick auf die Dreieinigkeit, wird denn Gott die Ehre gegeben? Wir haben bereits gesungen, Gott dir sei Ehre. Müsste es nicht heißen, die Gnade unseres Gottes und dann die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Müsste nicht an erster Stelle heilige, ewige, gnädige Gott erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob sie das je umgetrieben hat. Aber es ist ungewöhnlich. Glaube an Gott, den Vater, unser Glaubensbekenntnis so aufgebaut wird. Gott, da kommt Jesus, der Heilige Geist. Aber der Apostel Paulus hat mit ganz großer Überzeugung das der Gemeinde in Korinth geschrieben und das durchzieht. Alles, was er je seinen Gemeinden wichtig gemacht hat, was Gnade ist, was Gnade Gottes wirklich ist, das wissen wir überhaupt erst durch Jesus. Der Evangelist Johannes hat gleich im ersten Kapitel gesagt, das Gesetz ist durch Mose geworden. Aber die Gnade und Wahrheit ist durch Christus erst geworden. Hören wir recht? Was Gnade ist, ist erst durch Christus geworden, hat Gestalt geworden. Im Alten Testament steht doch schon so viel Herrliches über Gnade. Wenn Gott sich dem Mose vorstellt, 2. Mose 34, Herr, zeig mir deinen Namen, sag, wer du bist. Barmherzig. Nee, von großer Güte und Treue. Psalm 103. Sofern der Morgen ist vom Abend, Wissen Sie, wie weit er weg ist? Wann wird's morgens hell, gell? Und abends zu spät wird's Nacht. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Psalm 106, so hoch der Himmel über der Erde ist, seine Gnade da. Psalm 5, du deckst deine Leute mit Gnade wie mit einem Schild. Haben Sie das auch schon in Ihrem Leben erlebt? Wenn Sie mal durchdenken, wie vielen Torheiten Sie bewahrt wurden. Du deckst mich mit Gnade wie mit einem Schild, an dem alles abprallt, was eigentlich mich tödlich verletzen müsste. Quer durchs Alte Testament ein Lobpreis der Gnade Gottes, und jetzt sagen die Menschen, die Jesus erlebt haben, alles schön und gut, aber was wirklich Gnade ist, haben wir mit Jesus erlebt. Ist erst geworden, Gestalt geworden in Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Vor einiger Zeit durfte ich hier an dieser Stelle einen Vers aus 2. Korinther 8 auslegen, wo der Paulus mitten in einer Sammlung, einer Kollektensammlung an die Gemeinde in Korinth schreibt: Ihr kennt doch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Eine Erinnerung gewesen an die Gnade Jesu, aber zugleich so ein bisschen ein Unterton. Wisst ihr wirklich, habt ihr es wirklich zur Kenntnis genommen, was die Gnade Jesu Christi ist? In unserer modernen Sprache gibt es ja durchaus den Begriff Gnade. Es gibt einen Gnadenerlass juristisch. Und es gibt einen Gnadenstoß, das ist nicht so arg schön. Gnade Gottes, da denkt man, der schaut durch die Finger, er lässt 5 gerade sein. Der moderne Mensch denkt von der Gnade Gottes, naja, wenn es ein jüngstes Gericht je geben sollte, dann gibt es ja schließlich auch noch eventuell den gnädigen Gott, der Gnade vor Recht ergehen lässt. Dies war Gnade, nicht? Kennen wir wirklich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Vor wenigen Wochen wurde daran gedacht, dass Dietrich Bonhoeffer, der Blutzeuge während der Nazi-Herrschaft, in Flossenbürg ermordet wurde. Der hat den Begriff geprägt von der billigen Gnade, dass Menschen so furchtbar billig die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Ging von Anfang an der Christenheit. Wir sehen es schon im Römerbrief, dass wenn manche Leute sagen, ja, wenn die Sünde mächtig geworden ist, so hat es ja der Paulus gesagt, dann ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Wunderbar. Dann machen wir gerade mit dem Sündigen weiter, dann wird zwar wieder Gnade schöner, nicht? Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade mächtiger wird? Sie sehen, die war damals schon die Versuchung. Die Gnade Gottes wird ja mit aller Sünde fertig. Auch wenn wir es mit der Nachfolge des Herrn Jesus nicht so ernst nehmen, gibt ja immer noch die Gnade, die breitet sich wie eine schöne Decke drüber. Hat der Bonhoeffer gesagt, das ist billige Gnade. Verramschte Gnade. Und Apostel Petrus hat seine Gemeinden daran erinnert, denn das ist die rechte Gnade, in der ihr steht. Was ist denn die rechte Gnade, die nicht billig ist? Wir können bei Jesus in die Lehre gehen. Er hat die erste Hilfe gegeben, Anschauungsmaterial, dass wir wissen, was Gnade ist. Als er erzählt hat von jenem frommen Mann, der in den Tempel ging und Gott aus vollem Herzen ehrlich gedankt hat, für alle Bewahrung im Leben, für alle Führung, dass Gott ihn selbstlos gemacht hat, sein Leben gereinigt hat. Ach Gott, ich danke dir. Und dann ist sein Blick gefallen auf den Zöllner, heute würden wir vielleicht sagen, auf einen Drogendealer, der selber Geld damit gemacht hat, um andere Menschen fertig zu machen. So waren damals die Zöllner. Und dieser Zöllner hat sich gewagt, ins Licht zu treten. Er hat sich hinter seiner Säule versteckt und hat bloß noch einen Satz hervorgebracht. Gott sei mir Sünder gnädig. Gnädig. Das war ja ein Zitat aus Psalm 51, was Jesus den Zöllner sprechen ließ. Gott sei mir gnädig. So hat der David gebetet nach jener komischen Geschichte mit der Bathseba und dem Uriah. Gott sei mir gnädig. Und tilge meine Sünde. Vielleicht war es dem Zöllner noch als letztes Zitat bekannt aus seinem Konfirmandenunterricht, aus seinem Barbizwa-Unterricht. Das war das Letzte, woran er sich klammerte, Gott sei mir gnädig. Und als Jesus diese Geschichte erzählt hatte, diese anschauliche Geschichte, der fromme Mann, der Gott überströmend gedankt hat für alle Bewahrungen durch diesen Leben, der Ganove, der sein Leben kaputt gemacht hat und das Leben anderer dazu, der bloß noch stammeln konnte, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist so wie manche Brautpaare, wenn die zu uns Pfarrern kommen und wir sagen, was sollen wir denn singen bei der Hochzeit? Ja, das suchen sie lieber selber aus, Herr Pfarrer. Gell? Da gibt es doch irgend so ein Lied mit Loben und Lobe den Herrn oder irgend sowas. Gell? Also, so ist dem Zöllner als letztes Zitat noch in den Kopf gekommen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und was sagt Jesus? Ich sage euch, dieser da, der gebetet hat, Gott sei mir gnädig, erweis mir deine Gnade. Der ging hinab, gerechtfertigt vor jenem. Weiß noch den augenblicklichen Sommertag, so wie heute, als Pfarrer Wilhelm Busch Essen das auf einem Dorf in der Ulmer Alb ausgelegt hat. Die kleine Kirche war rappelvoll, ich fand bloß noch einen Platz draußen auf dem alten kleinen Dorffriedhof und hörte das mit, was durch die Kirchenfenster zu hören war, und war gepackt, wie Wilhelm Busch ausgelegt hat. Dieser da, der fromme Mann, war ein Vorbild. Dem haben sie alle aufgeschaut, in Jerusalem. Wenn es damals schon Stadtratswahlen gegeben hätte, der wäre Stimmenkönig geworden. Dessen Wort konnte man sich verlassen. Ethisch hochstehen, der hat keine Dummheiten gemacht. Zudem hat man sich gewandt, wenn man Rat brauchte. Ein durch geheiligter Mann. Aber wenn jemand um Gnade bei Gott fleht, steigt man in der Beliebtheitsskala unseres Gottes weit noch über alle frommen Leute. Und Wilhelm Busch hat gesagt, da taucht im Mund von Herrn Jesus ein Begriff auf, der später vom Apostel Paulus uns ganz wichtig und lieb gemacht wurde. Gerechtigkeit. Gerechtfertigt werden. Wer Gnade begehrt, bekommt Gottes Gerechtigkeit zugeteilt, wenn das Leben noch so dreckig ist. Kennt ihr wirklich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Der Apostel Paulus hat diesem Begriff der Gerechtigkeit nachgedacht, wie der immer wieder verbunden ist mit der Gnade. Römer 4, Vers 24, Römer 3, Vers 24. Bibelschüler müssen jetzt schon anfangen zu schaffen mit der Bibel. Römer 3, 24. Es ist kein Unterschied, sie sind alle Sünder. Ausnahme derer, die heute Mittag in der Eidlinger Stunde sind. Nein, nein, sie sind alle Sünder. Und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden gerecht gemacht durch die Gnade. Sehen Sie, die vielen Pannen in unserem Leben, die vielen Versäumnisse, Lieblosigkeit, Unehrlichkeit, Unwahrhaftigkeit, Notlüge. Es wird nicht bloß einfach vergeben werden, gerecht gemacht. Du kleidest mich mit Gerechtigkeit, wie mit einem Gewand, das alles überdeckt. Ohne unser Verdienst werden wir gerecht gemacht aus Gnade. Hat der Paulus bei Jesus gelernt. Die Gnade schenkt uns Gerechtigkeit. Römer 4, Vers 4 und 5. Die Gnade wird zugerechnet durch den, der die Gottlosen gerecht macht. Uns Gottlose gerecht macht. Römer 5. Die Gnade hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Verstehen Sie, da wird nicht bloß einfach all das, was falsch war bei uns, all die Minuspunkte ausgelöscht und wir sind wieder am Nullpunkt. Du krönst mich mit Gnade, heißt mal im Psalm. Gnade hilft, dass wir plötzlich bei Gott geliebt, anerkannt, geschätzt sind, hochqualifiziert, 1+ bekommen. Das ist Gnade. Nicht bloß wieder auf den Nullpunkt, jetzt fangen wir wieder neu an. Welche die Fülle der Gnade empfangen und die Gabe der Gerechtigkeit. In der heutigen Zeit wird so oft gesagt, die Fülle der Gnadengaben ist Heilung und das wirbelt alles in der Luft und Stimmung und Emotion und Halleluja und alles. Nein, nein. Die Fülle der Gnade besteht in Gerechtigkeit. Mein Wunsch ist, wenn es mal bei mir zum Sterben geht, gut, da ist animalisch der Wunsch da, dass mir nochmal eine Frist geschenkt wird und dass ich nicht so arg geplagt werde. Der Hauptwunsch soll doch sein, Herr, lass mich geborgen sein in deiner Gnade, in der Gerechtigkeit. Also Apostel Paulus hat das durchkonjugiert. Ich möchte mal auf die Spur setzen. Gnade ist Gerechtigkeit. Geschenkte Gerechtigkeit. Sie werden vielleicht, wenn Sie in die Bibel sich eingraben, immer wieder merken, dass die Gestalt des David beim Apostel Paulus schon bei Jesus eine große Rolle spielt. Beim Stephanus, dem Blutzeugen Stephanus, David fand Gnade bei Gott. In letzter Zeit war es in der Bibellese dran, Apostelgeschichte 13, wie Paulus in Antiochien, in Pisidien predigt, der Synagoge und dann von den gewissen Gnaden des David spricht. Weil dem David verheißen war, einem deiner Nachkommen wird es geschenkt sein, dass es wahr wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Nicht Heilung, nicht Stimmung, nicht Frohsinn, nicht Gelassenheit, sondern der Herr, unsere Gerechtigkeit. Jeremia 23, Jeremia 33. Ein Grundthema der Bibel für uns, die wir des Ruhmes mangeln, den wir bei Gott haben sollen. Dass mir Jesus aus Gnade Gerechtigkeit schenken will. Mein ganz armseliges Leben einbetten will in Gerechtigkeit. Der Triumph der Gnade Gottes, zu Eingang erwähnt, Epheser 1,7, er hat uns begnadet mit dem Geliebten, damit ist Jesus gemeint. Gott hat uns begnadet mit dem Geliebten. Wir heißen Christen, nicht weil wir christlich sind, sondern weil Jesus sich um uns Armselige angenommen hat, Jesus Christus. Und weil er uns durch und durch annehmen und prägen will, bis wir vor dem Vater stehen, wenn einmal die ganzen Pannen unseres Lebens offenkundig sein werden und er sagt, Vater, ich komme mit meinem Konto von Gerechtigkeit für den Wolfschäfer auf. Gott hat uns begnadet mit dem geliebten Jesus, dass er uns Jesus geschenkt hat. Kennen wir wirklich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Ich gehöre Jesus und seine Gerechtigkeit gehört mir. Es ist gut, dass das Lied, das lange Zeit bei uns in Deutschland gar nicht bekannt war, Amazing Grace, o Gnade Gottes wunderbar, jetzt in unser Liedschatz mit eingegangen ist. Gedichtet von John Newton, einem verkommenen, lästerlich gemeinen Sklavenhändler, der die brutale Erfindung gemacht hat, dass auf den Sklavenschiffen, auf denen er war als Kapitän, noch mehr Sklaven untergebracht werden können, wenn die nicht auf dem Rücken da unten in den Verliesen liegen, sondern auf der Seite und dann auf Kommando nach einer Stunde sich umdrehen. Da kann man sie wie Heringe packen. Und dann hat Gott ihn ergriffen. Er konnte es lange nicht fassen, dass wirklich die Gnade Gottes auch für all seine gehässigen Gemeinheiten gelten soll. Und als er es fassen konnte, und das hat es als Gnade verstanden, dass auch er von der Gewissheit erfüllt war, der Gnade, hat er dieses Lied gedichtet, Amazing Grace, staunenswerte Gnade, o Gnade Gottes, wunderbar. Der Triumph der Gnade Gottes, dass er uns Jesus geschenkt hat, den Erbarmer. Nochmal auf diese Spur des David ist ja nicht einfach was die Urgemeinde gekommen, die erste Christenheit. Da hat Jesus drauf geführt, wenn er diesen Zöllner im Tempel sprechen ließ, Gott sei mir Sünder gnädig, das war das Gebet des David, Psalm 51. Gott sei mir gnädig, tilge meine Sünden. Deshalb hat der Paulus nachher in Römer 4 gesagt, wohl dem Menschen, dem Gott die Sünde nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist. Da ist schon die ganze Gnade Gottes präludiert gewesen. Auf dieses Präludium des David in Psalm 32, in den großen Sündenbekenntnissen, wird immer wieder Bezug drauf genommen. Kennen wir wirklich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Dass er einem Schwerverbrecher noch sterben zusagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Gnade des Herrn Jesus Christus. Hat Jesus nicht gesagt, na, wir wollen mal sehen, ob ich nicht ein Wörtchen für dich vor Gott einlegen kann. Mit mir. Gnade Gottes. Er wurde um unsretwillen arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Eine ganz merkwürdige Formulierung, dass wir durch Armut reich werden. Ich habe die Sorge, dass in der gegenwärtigen Christenheit wir durchaus reich werden wollen durch die klugen Sprüche der Bergpredigt, dass wir uns ein bisschen Moral geben lassen wollen vom vorbildlichen Jesus, dass wir uns von Jesus, dem Sohn des Vaters, helfen lassen wollen, wenn wir am Ende sind. Aber wollen wir durch seine Armut reich werden? Ihr kennt doch die Gnade des Herrn Jesus. Er wurde arm um unsere Willen, dass er durch seine Armut reich wird. Ein Seelsorger, der mir persönlich sehr nahe stand, der hat immer wieder den Unterricht, so wie jetzt der Bibelkurs, jungen Damen und Herren eingeschärft, schreibt doch aufs Einsatzblatt eurer Bibel oder eures Gesangbuchs ein Zeichen des gekreuzigten Jesus. Das kann jeder malen, so schwierig ist das nicht. Und dort, wo sonst auf einem Kreuzeszeichen INRI steht, da schreibt die Initialen eures Namens, RSCR, ihr Name. Ich möchte zu dir, dem gekreuzigten Jesus, gehören. Du hast am Kreuz den Himmel aufgeschlossen für Sünder, und zu dir möchte ich gehören. Man darf das festmachen. Kennt ihr die Armut des Herrn Jesus? Dann macht euch auch fest durch die Armut Jesu, durch die Gnade, beruft euch auf die Gnade des Herrn Jesus, die festgelegt ist im gekreuzigten Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Kennen wir die Gnade? Haben wir uns durch die Gnade reich machen lassen? Bleiben wir in der Gnade Gottes? Dieser Abschnitt, Apostelgeschichte 13, der vor einigen Wochen in der täglichen Bibellese dran war, die Predigt des Apostels Paulus in Antiochien und Pisidien, das ist immer noch mal ein Wunsch meines Lebens, dass ich nach diesem abgelegenen Antiochien komme, an die Stelle, der Paulus diese Grundsatzpredigt gehalten hat, zusammen mit Barnabas. Und nachdem sie aus der Synagoge gingen, vertrieben wurden von gehässigen Feinden des Jesus, da heißt es, und Paulus und Barnabas ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade. Offenbar ist das, was Jesus mit uns begonnen hat, in Gefahr. Vor 3 Wochen hat unser Pfarrer Wanner in Korntal gesagt, ich möchte mal fragen, bei wem hat Jesus angefangen, bevor er 20 Jahre alt wurde? Der ganze Saal hat gestrickt. Unser Herr Jesus beruft mit Freuden junge Menschen. Aber die Gefahr ist, dass wir nicht mehr in der Gnade Gottes bleiben, dass uns anderes noch viel wichtiger wird. Ich möchte ein paar Dinge hinweisen, wo heute Gefahr ist, dass wir nicht in der Gnade Gottes bleiben. Einmal, wir sind umgeben einer Gesellschaft, die spätestens seit Johann Wolfgang von Goethe immer wieder den Spruch hört, wer immer strebend sich bemüht, den kann man erlösen, den können wir erlösen. Wer sich bemüht, wem es ernst ist, wer lieb sich betätigt, wer im Roten Kreuz 100 Mark überweist, den kann man erlösen. Das ist alles gut. Eine totale Verharmlosung des Heiligen Gottes. Wir sind angewiesen auf die Gnade, wir, die wir mangeln, des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Zweite Gefährdung, dass wir nicht bleiben in der Gnade, ist heute das furchtbare Durcheinander. Bei uns geht es ja schlimmer zu als in Sodom und Gomorra. Und dann schreibt noch die Landesregierung ein Grußwort. Und da sind wir Christen in der Gefahr, dass wir sagen, aber das darf nicht sein, Herr Ministerpräsident. Oh, bitte, 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 der Teufel hätte es nicht so, Ministerpräsident, der Teufel hätte es nicht so gemacht. Und man muss noch Maßstäbe haben. Und wir halten uns. Und die ideale Familie. Und die Reinheit. Und wissen nicht, das uns vor Gott erlöst, wenn der Herr Jesus sein Wort für uns einlegt und nicht. Denken Sie an das, was Jesus gesagt hat. Dieser ging hinab gerechtfertigt vor jenem, in dem kein Makel in seinem Leben zu erkennen war. Gerechtigkeit wird gewährt, wenn wir um Gnade bitten. Wir mahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade. O Gnade Gottes Wunder. Die Gefährdung, die absolute Verharmlosung Gottes. Wir haben ja schließlich ein Recht zu sagen, lieber Gott, wie hast du da, hast du mal nicht aufgepasst bei der Tsunami-Welle, hast du gerade ein Schläfchen gemacht. Lieber Gott, wir hätten das, wenn wir an deiner Stelle gewesen wären, besser geordnet. Wo kommen wir eigentlich hin? Wie spricht das Geschöpf vom Schöpfer? Wir wissen gar nicht mehr, dass wir am liebsten hätten, dass der Boden sich auftut, wenn wir einmal vor dem heiligen Gott stehen und vor seinen durchdringenden Augen. Wir können doch nicht mit Gott rechten, sondern vor ihm wird unser Leben aufgedeckt sein und hoffentlich dann die Gnade Gottes uns bedecken. Es gibt viele Gefährdungen, dass wir nicht mehr in der Gnade Gottes bleiben können, bleiben wollen. Das Religiöse nach dem Kirchentag in Berlin, die haben da Kirchenfürstinnen und Kirchenfürsten jubiliert. Und nach der Einsetzung des neuen Papstes, es ist in unserer Welt wieder ein Sehnen nach dem religiösen Erwachen. Mag ja sein, aber das Religiöse rettet uns nicht. Wenn nicht Menschen hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, der Bergpredigt gesagt, hungern und dürsten nach Gnade, ein bisschen Religiosität, das rettet uns nicht. Sie ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Die zweite Missionsreise gab es ja zu Beginn, auch das haben wir in der Tageslese gelesen, dass es einen Stuss gab zwischen Paulus und Barnabas. Barnabas hat gesagt, komm, wir probieren es nochmal mit meinem Neffen Markus. Der ist zwar damals in Perge stiften gegangen bei der ersten Missionsreise, aber man muss jungen Leuten schließlich eine Chance geben. Die müssen auch erst wachsen. Und der Paulus hat gesagt, also wenn einer einmal versagt hat, ich schaff's nicht mit ihm, dann gehen wir lieber auseinander. So kann man sich in der Christenheit darauf berufen, hat zu sagen, ja, schon der Abraham und der Lot haben sich friedlich getrennt. Man muss eben dann verschiedene Wege gehen, wenn man verschiedener Meinung war. Nein, das war eine Tragik, diese Spannung zwischen den beiden Gotteszeugen, Paulus und Barnabas. Barnabas zog hin und dann heißt es, und Paulus nahm den Silas und zog hin, der Gnade Gottes befohlen. Nicht einfach bloß ein Sprüchle, die wurden gesegnet, sondern Herr Jesus, es kann sein, dass du todtraurig bist über den Krach, den es bei uns gegeben hat. Und es kann sein, dass wir keinen Weg mehr wissen, wie wir das heilen können. Kennen Sie das aus Ihren Gemeinschaften und Gemeinden? Dass es einen Krach gibt. Kennen Sie vielleicht aus den Familien, wo wir gar nicht mehr wissen, wie wir das zusammenbringen sollen. Wie wir die Scherben kitten sollen. Und dann war der Wunsch des Paulus, ich, liebe Brüder und Schwestern, befehlt mich der Gnade. Ich möchte nicht unter dem Unsegen Gottes stehen. Dass die Gnade Gottes all das, was falsch war und was Schuld bei mir ist und was Eigensinn ist und Eigenmächtigkeit zudeckt. In der Bibel hat jedes kleine Verslein, jedes Wörtlein eine Bedeutung. Sie zogen hinter Gnade Gottes befohlen. Das hat ja Auswirkungen gehabt. dass nachher der Paulus ein Gespür bekam, und jetzt nicht nach Galatien. Der Herr Jesus will mich woanders haben. Die Gnade Gottes kann uns geschmeidig machen, feinfühlig, empfindsam für das, was Gott will. Die Gnade Gottes ist vielfältig, wundersam, hat viele Auswirkungen. Bis dahin, es hat mich bewegt bei der Bibellese, war mir noch nie so aufgefallen, dass der Paulus beim Abschied von Ephesus, liebe Bibelkurse, Sie machen Epheserbrief, großartig, Sie müssen auch Apostelgeschichte 20 dazu lesen, wie Paulus sich verabschiedet von den Gemeindegliedern von Ephesus. Ich habe 3 Jahre lang Tag und Nacht einen jeden von euch unter Tränen ermahnt, eine Gemeinde, um die er gerungen hat. Aber nun fahre ich hin nach Jerusalem, im Geist gebunden, im Heiligen Geist. Ich weiß wohl, dass Bande und Trübsal auf mich warten werden, aber ich achte der keines, wenn ich nur bezeugen kann, das Evangelium von der Gnade Gottes. Menschen, kein Ausweg, wenn ich bloß Gelegenheit habe, nachher vor dem Festus und Felix die Gnade Gottes zu bezeugen. Und vor dem Hauptmann Lysias, ich möchte die Gnade Gottes bezeugen. Und nachher kommen die Gemeindeglieder, als Paulus von Ephesus gegangen war, und sagen, der Heilige Geist hat uns gesagt, dass dieser Mann gebunden sein wird. Der Prophet Agabus hat mit seinem Ledergürtel seine Hände gebunden, so wird dieser Mann gebunden werden und sie beschwören ihn, dann geh doch nicht hinauf nach Jerusalem, bleib da, du musst dein Leben retten. Die Gnade Gottes hat den Paulus bestimmt, dass er gewusst hat, auch wenn Bande und Trübsal nicht erwarten, das ist mein Weg. Es gehört zur Gnade Gottes, zur Ausreifung, ausgereift werden mit der Gnade Gottes, dass wir auch den Weg erkennen, den Jesus mit uns gehen will. Wir hätten es immer gern schon vom Anfang unseres Glaubenswegs an, dass wir genau wissen, soll ich das machen, soll ich den Lebensgefährten wählen, soll ich den Beruf wählen. Es führt zum Ausreifen der Gnade, dass wir empfindsam werden für das, was wohlgefällig und gut ist in den Augen des Herrn Jesus. In der Gnade Gottes bleiben. Gestern Mittag wurde ja der neue Bischof Juli in sein Amt eingesetzt. Ich habe nachgerechnet, für mich war es die 8. Bischofseinsetzung. Ich war eins dabei, als Bischof Wurm sein Bischofsamt an Bischof Haug abgegeben hat. Und jetzt können Sie nachrechnen, wie viele Bischöfe wir inzwischen gehabt haben und ob sie noch auf alle Namen kommen. Es gibt ein schönes Gesellschaftsspiel für heute Mittag beim Kaffee trinken. Also, Bischof Juli wurde eingesetzt und ich habe mich erinnert, wie Bischof Haug sein Amt an Bischof Eichele abgegeben hat und unter Tränen gesagt hat, ich befehle dich Gott und dem Wort seiner Gnade, das da mächtig ist, zu erbauen und das Erbe zu geben unter allen Heiligen. Gnade ist nicht bloß so ein bisschen Emotion Gottes, das uns lieb hat, der uns lieb hat, uns lieb. Der ist mächtig, da geschieht was. Stärker als der beste Maybach-Motor. Verstehen Sie, da wird was geleistet, da ist Potenz dahinter. Dass er mächtig ist zu erbauen, auch wenn die Gemeinde Jesu bedroht ist. Auch aus euch selbst in Ephesus werden Menschen aufstehen, die Falsches lehren. Aber ich befehle euch dem Wort seiner Gnade. Mir war es wichtig, in den letzten Wochen einfach diesen Begriff der Gnade Gottes nachzuforschen, hat sich jetzt so gefügt, dass Sie in den, von der Bibelschule aus an diesen Brief von der Gnade Gottes kommt, begnadet in dem geliebten Jesus. Aber lassen Sie uns alle das mitnehmen. Nicht bloß ich will singen von der Gnade des Herrn, sondern ich möchte in dieser Gnade Gottes leben und in dieser Gnade bleiben und Erfahrungen machen mit der Gnade Gottes. Darum wollen wir bitten. Treuer, gnädiger Jesus Christus, der du die Gnade Gottes in Person bist, in dir ist die Gnade geworden, Wirklichkeit geworden, in die wir uns hinein flüchten können. Dass du uns mit deiner Gnade deckst, wie mit einem Schild. Dass die Fülle der Gnade sich auswirken will in uns Bedürftigen, in der Fülle der Gerechtigkeit, die von uns unvorstellbar groß ist, die wir gar nicht ganz erkennen können, sondern erst in Ewigkeit, dass du uns um und um umgeben willst mit deiner großen Gnade und Gerechtigkeit. Herr, lass uns hineinwachsen in das Wort. Schenk du uns offene Augen, offene Ohren und offene Herzen, dass unser kurzes Leben wie ein Gefäß wird, das gefüllt werden kann von der Fülle deiner Gnade. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang und bis in die Ewigkeit hinein. Amen.